Religionen finden wir das Gebet. Man könnte sagen, die Menschen versuchen durch das Gebet von der sichtbaren Welt in Kontakt mit der unsichtbaren Welt, der geistlichen Welt. Das Wort Gebet kommt aus dem mittelhochdeutschen Gebet und althochdeutsch Gibet und westgermanisch Gabeda. Und dann später ist das Wort Gebet nur noch für den in diesem religiösen Kontext verwendet worden, Gebet, so wie wir das kennen. In der Bibel, ganz am Anfang, im ersten Buch Mose, im vierten Kapitel, wird das erste Mal vom Gebet gesprochen. Und zwar Kain und Abel, die Söhne von Adam und Eva, opferten, was Gott ihnen geschenkt hatte. Kain von den Früchten, die er geerntet hat, und Abel von seiner Viehherde ein neugeborenes Lamm. Sie drückten damit ihren Dank gegenüber Gott aus. Und dann am Ende des Kapitels heißt es, es ist noch dasselbe Kapitel, das Kapitel 4, und dem Seht, auch ihm wurde ein Sohn geboren und er gab ihm den Namen Enosch. Damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen, also zu beten. Der Seth, das war der dritte Sohn von Adam und Eva, und der Enosch, also sozusagen ein Enkel von Adam und Eva. Dann mache ich einen großen Sprung. 10 Generationen nach Adam lebte Noah. 10 ist eine Zahl der Vollkommenheit in der Bibel, ist also eine besondere Zahl. Und von Noah lesen wir: Noah war ein gerechter Mann, untadelig war er unter seinen Zeitgenossen. Noah lebte mit Gott. Also er hat garantiert auch gebetet, und das kommt auch gleich nochmal. Es kam ja dann die Sintflut und Noah und seine Familie und von den Tieren jeweils ein paar wurden gerettet durch die Arche. Und dann heißt es am Ende, wo sie dann wieder aus der Arche rausgehen dürfen, dass Noah Gott ein Dankopfer dargebracht hat. Also auch wieder ein Dankgebet, und dass Gott dann den Bund mit Noah geschlossen hat. Das äußere Zeichen war der Regenbogen. Dann nochmal 10 Generationen weiter schließt Gott einen Bund mit Abraham. An jedem Tag, heißt es da, schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach: Deinen Nachkommen habe ich dieses Land gegeben. Übrigens eine sehr interessante Geschichte, wie dieser Bund geschlossen wurde. Und Gott ändert den Namen Abraham, weil eine Zeit lang steht erst nur Abram und dann heißt er Abraham. Und Abraham war Vater einer Menge von Nationen. Den hat er direkt von Gott bekommen, den Namen. Und dann das äußere Zeichen für diesen Bund mit Abraham war eben die Beschneidung. Dann hat der Abraham eine sehr interessante Begegnung mit Melchisedek, dem König der Gerechtigkeit aus Salem, der Stadt des Friedens, was dann später Jerusalem genannt wurde. Dieser ist der Priester Gottes des Höchsten und er begrüßt Abraham mit Brot und Wein. Also hier ist offensichtlich schon das erste Mal vom Abendmahl die Rede, beziehungsweise wird gefeiert. Also 2000 Jahre bevor Jesus auf die Erde kam als Mensch und dann das Abendmahl eingesetzt hat, was wir nachher auch feiern wollen. Abraham dankte Gott auch mit Tieropfern, so wie das die Menschen vor ihm auch schon gemacht hatten, und redete auch mit Gott, und zwar wie mit einem Freund, heißt es da. Siehe, mir hast du keinen Nachkommen gegeben, und siehe, der Sohn meines Hauses, der Sklave, der in meinem Haus geboren ist, wird mich beerben. Das sagt Abraham zu Gott. Und Gott besucht ihn dann etwas später mit 2 Engeln, alle in menschlicher Gestalt, aber von dem, wie sich dann der Abraham verhält, kann man eben entnehmen, das war schon irgendwo was Besonderes, waren keine gewöhnlichen Menschen. Und sie waren dann auf dem Weg nach Sodom und Gomorra, die beiden Engel sind dahin gegangen, und Gott hat mit Abraham nochmal weiter geredet und hat ihm gesagt, was er vorhat, dass er eben Sodom und Gomorra richten wird wegen ihrer Sünden. Und dann kommt ein sehr interessantes Gebet von Abraham, weil er fängt dann an, mit Gott zu verhandeln und sagt, wenn in diesen Städten 50 Gerechte sind, willst du dann die ganze Stadt vernichten? Und Gott sagt dann, nein, wenn 50 da sind, dann werde ich sie nicht vernichten. Und Abraham geht dann weiter und spricht immer wieder ein Gebet und geht in 5er Schritten runter bis zu 10. Bei 10 sagt Gott immer noch, wenn ich 10 Gerechte finde, dann vernichte ich die Stadt nicht. Wir wissen, Sodom und Gomorra ist vernichtet worden, nur Lot und seine Familie ist gerettet worden. Es waren also offensichtlich nicht mal 10 Menschen in diesen beiden Städten so gottlos und so sündig waren eben diese Menschen, dass Gott da eben so gehandelt hat. Also ein ganz eindrucksvolles Fürbittengebet, was wir gerade ja auch praktiziert haben. Letzten Sonntag haben wir dann einiges von Hiob gehört und seinen Freunden, und da wissen wir, dass da eben ganz viele Gebete auch aufgeschrieben sind, wo eben Klagegebete sind von Hiob, dass er eben Gott sein Leid klagt, aber dann auch zum Schluss, als Gott mit ihm geredet hat, ein Bußgebet und dann die Bittgebete, von denen uns Thomas ja dann auch erzählt hat, von seinen Freunden. Sechs Generationen später sind die Nachkommen von Abraham zu einem großen Volk geworden. Man meint, es müssen ungefähr 2 Millionen Menschen gewesen sein. Es wird in der Bibel nur von den Männern geschrieben. Und dann hat man das eben hochgerechnet, dass da ja auch Frauen und Kinder natürlich dabei waren. Und Mose war dann derjenige, der von Gott auserwählt wurde, dass er eben das Volk durch die Wüste führen sollte in das verheißene Land. Und da war die erste Begegnung an dem brennenden Dornbusch. Die Geschichte kennen, denke ich, die meisten. Gott hatte einige Mühe, den Mose dafür zu berufen, für diese Aufgabe. Er hat immer wieder neue Ausreden sozusagen gehabt, sage ich mal jetzt ganz menschlich gesehen. Aber dann ist er gegangen. Aaron, sein Bruder, kam ihm dann als Hilfe noch dazu. Dann kamen diese 10 Strafen, die Gott eben über die Ägypter kommen ließ und wo er den Pharao zu bewegen wollte, dass er eben das Volk Israel ziehen lässt. Und dann ist das Erste, was der Mose macht oder wo es von Mose berichtet wird, dass er auch Fürbitte getan hat. Der Pharao hat gesagt, oh, bete zu deinem Gott, dass diese Plagen endlich aufhören. Und dann hat Gott gebetet, da heißt es, Mose und Aaron verließen den Pharao und Mose flehte den Herrn an, der Froschplage ein Ende zu machen. Das war also bei einer der 10 Plagen. Und dann wissen wir, es hat noch länger gedauert. Es kam dann bis zu der letzten Plage, dass die erstgeborenen Kinder und die erstgeborenen Nutztiere gestorben sind, dass ein Engel sie umgebracht hat, aber nur auf der ägyptischen Seite. Und dann wurde das Passahmahl eingesetzt bei diesem Todesengel oder im Zusammenhang mit diesem Todesengel. Und daraus ist ja dann 1600 Jahre später das Abendmahl hervorgegangen, weil Jesus hat das Passahmahl gefeiert und dabei dann diese Abendmahlsworte gesprochen und das Abendmahl eingesetzt, wo wir nachher nach der Predigt noch zu kommen. Dann lesen wir weiter, dass die Israeliten haben das ja alles erlebt, dass sie eben nicht gestraft wurden, sondern nur die Ägypter, dass sie verschont wurden und die Ägypter eben nicht. Und dann sind sie noch durch das Rote Meer gegangen, wo Gott eben dieses Wunder getan hat, dass sie da trocken durchgehen konnten und das Volk der Ägypter bzw. die Soldaten der Ägypter eben getötet wurden, weil das Wasser dann über ihnen wieder zusammengelaufen ist. Und da ist wieder ein Bittgebet von Mose. Mose flehte den Herrn um Hilfe an und der Herr zeigte ihm ein Stück Holz. Als Mose es ins Wasser warf, wurde das Wasser genießbar. Weil da waren sie schon gleich wieder am Murren oder das erste Mal am Murren und haben gesagt, ach, wären wir doch in Ägypten geblieben, jetzt haben wir noch nicht mehr Wasser und wir verdursten in der Wüste. Also wieder ein Hilfeschrei, eine Bitte von Mose. Dann kommen sie zu dem Berg Sinai, wo Gott dann den Bund mit Israel geschlossen hat. Und sein auserwähltes Volk eben die 10 Gebote bekommen hat. Also erst zu diesem Zeitpunkt wurden überhaupt von Gott her Gesetze in der Bibel angesagt. Vorher war das einfach von Person zu Person oder von dem, wie Gott eben in die Menschen das hineingelegt hat, vom Gewissen her, dass sie einfach Gott gegenüber dankbar waren oder eben nicht. Deswegen ja immer wieder die Strafen bei Noah und bei Sodom und Gomorra haben wir das gerade gesehen oder bei den Ägyptern. Und Gott begegnet dann, das überliest man vielleicht manchmal und denkt immer nur, ja, der Mose hat die 10 Gebote gekriegt von Gott und dann ist er zum Volk gekommen. Nein, Gott hat gesagt, sie sollten sich alle reinigen und sollten zu dem Berg Sinai kommen und es sollte kein Tier auf den Berg gehen, sie sollten unten am Berg stehen bleiben. Und Mose ist dann weiter auf den Berg raufgegangen. Und dann hat Gott geantwortet und da heißt es nämlich, also mit Donner, Blitz, Feuer, Rauch und Hörnerschall wird das vorher schon beschrieben, wie Gott eben auf diesen Berg gekommen ist und anfangen wollte, eben zu dem Volk Israel zu sprechen. Und dann heißt es, und der Hörnerschall wurde immer stärker und Mose redete und Gott antwortete ihm mit einer lauten Stimme. Das war also so, dass das ganze Volk, was da unten an dem Berg stand, das gehört hat. Und erst danach, da hat er ihm auch die 10 Gebote verkündet, hat ihnen das gesagt und hat die 10 Gebote dann dem Mose aufgeschrieben. Und der Mose hat dann aber noch die ganzen anderen Gesetze zu hören bekommen, wie die Stiftshütte gebaut werden sollte, da wo sie eben Gott begegnen und anbeten sollten. Oder wie die Priestergewänder gemacht wurden und all die Sachen für die Opfer, wie geopfert werden sollte und mit welchen Dinge da eben hergestellt werden sollten, um zu opfern, wie der Opferaltar aussehen sollte und so weiter. Das hat Mose alles von Gott gesagt bekommen und auch gezeigt bekommen. Er hatte genau eine Vorstellung, wie das werden sollte und hat das dann dem Volk weitergegeben. Das hat eine ganze Weile gedauert. Wenn man das in der Bibel liest, sind das ja viele, viele Kapitel, kann man sich da ganz gut vorstellen. Und dann kam eben dieser Sündenfall, dass sie eben das goldene Kalb gemacht haben und angebetet haben. Und dann etwas später heißt es, das ist eben so eine ganz große Besonderheit, die nur einmal in der Bibel vorkommt bei Mose. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit einem Freund redet. Ganz oft musste Mose immer wieder Fürbitte tun, weil das Volk dann immer wieder undankbar war und eben nicht nur auf Mose geschimpft hat, sondern letztendlich auf Gott geschimpft hat, weil Gott hat ja schließlich das Volk mit Mose aus dem Land Ägypten rausgeführt. Aber es gibt nicht nur Fürbitte, sondern Mose dankt eben auch Gott hier zum Beispiel, denn ich will den Namen des Herrn preisen, gebt unserem Gott alle Ehre. Und auch bei dem Psalm ist sogar ein Psalm, der Psalm 90, von Mose aufgeschrieben. Also das ist dann sozusagen der älteste von den Psalmen, auch wenn er irgendwo mittendrin steht und nicht gleich am Anfang. Das hat eben andere Gründe, wie die Psalmen sortiert wurden. Und da heißt es, die Freundlichkeit des Herrn, unseres Gottes, sei über uns. Und dann kommt eben ein Lob- und Dankpsalm. Auch in dieser Zeit, der Theo hat ja gerade schon gesagt, dass es so ein paar besondere Gebete in der Bibel gibt, wo ganz viel drin liegt. Das ist auch nochmal eins, wo man auch nicht immer dran denkt, dass das ja auch ein Gebet ist. Und das ist, dass Gott den Priestern, der Aaron, der Bruder von Mose war ja der erste Hohepriester und seine Söhne waren dann die Priester, die eben auch die Opfervorschriften dann durchgeführt haben, wenn das Volk eben gekommen ist. Da waren sie eben mit mehreren Personen beteiligt. Und diesen Priestern hat Gott dann gesagt, wie sie das Volk segnen sollten. Also auch das ist direkt von Gott weitergegeben worden, so wie das Vaterunser durch Gott in Person Jesus, so ist auch hier der Segen weitergegeben worden. Wir kennen den alle, weil er ganz oft am Ende des Gottesdienstes gesprochen wird. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Und der Herr erhebe sein Angesicht über dich und lasse es leuchten und sei dir gnädig. Und gebe dir Frieden, kommt dann noch. Ich habe es ein bisschen verwechselt gerade. Danke. Wir schauen weiter. 6 Generationen weiter. Also 6 Generationen nach Mose oder 12 Generationen nach Abraham, dann haben wir auch wieder noch eine heilige Zahl sozusagen. Die 12er Zahl, die 12 Stämme, die 12 Jünger ist auch eine besondere Zahl in der Bibel. Und da ist es dann in 2. Samuel, dein Haus aber und dein Königtum sollen vor dir Bestand haben für ewig, dein Thron soll feststehen für ewig. Und das sagt der Samuel, der große Prophet und Richter, der letzte Richter, zu David. Und er sagt dann weiter, in einem späteren Kapitel, der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen und der Herr hat ihn zum Fürsten über sein Volk bestellt. Also mit David geht dann auch nochmal wieder eine ganz besondere Geschichte mit Gott weiter. Also nicht nur über Abraham, dass überhaupt das Volk Israel das ausgewählte Volk war, sondern jetzt nochmal von David, von einer Person aus einem bestimmten Stamm, wurde dann eben auch nochmal von Gott gesagt, dass er eben ja eine besondere Verheißung bekommen hat, dass nämlich durch ihn, also von seinem Stammbaum her, letztendlich der große Friedenskönig Jesus kommen sollte. Und der David, das wissen wir, der war sehr begabt in der Musik und hat eben auch ganz viele Psalmen aufgeschrieben. Da möchte ich nur mal ein paar unterschiedliche zitieren. Bei den Psalmen sind eben viele Psalmen, die die Schöpfung Gottes und seine Weisheit loben und ihm danken. So heißt es zum Beispiel in Psalm 34, den Herrn will ich preisen, alle Zeit, beständig, soll sein Lob in meinem Munde sein. Also dieses Lob und das Preisen steht da eben gleich am Anfang von diesem Psalm. Und dann Psalm 139, das ist eben der, der ganz besonders auf die Schöpfung, auch die, auf die Schöpfung des Menschen gedichtet ist. Herr, du erforschst mich und kennst mich, ich sitze oder stehe und du weißt es, du verstehst meine Gedanken von Ferne, denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, ich kann sie nicht begreifen. Das, denke ich, ist auch einer von den ganz bekannten Psalmen. Aber David hat auch einen Psalm geschrieben, wo er seine Glaubensgewissheit ausgedrückt hat, zum Beispiel im Psalm 27. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, von wem sollte ich mich fürchten? Dann wissen wir, dass David auch kein Unschuldsknabe war. Er war genauso Mensch wie wir auch und hat eben auch Fehler gehabt und Fehler gemacht. Aber das Gute bei David war eben im Gegensatz zu anderen Königen oder auch Personen in der Bibel, dass er immer wieder Buße getan hat und dass er einsichtig war und dass er sich hat was sagen lassen von Propheten und von Gott selber. Und so heißt es eben in dem Psalm 6, Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn und züchtige mich nicht in deinem Grimm, sei mir gnädig, Herr. Wo man annimmt, dass der eben in dieser Zeit geschrieben wurde, wo er eben den Ehebruch begangen hat und den Uriah hat umbringen lassen. Und auch in Not, das wissen wir, das kam ja auch gerade bei den Fürbittgebeten, dass wir auch unsere Nöte Gott bringen dürfen. Und Psalm 7 drückt das zum Beispiel aus. Herr, mein Gott, bei dir berge ich mich, rette mich von all meinen Verfolgern und befreie mich. Das ist offensichtlich in der Zeit geschrieben, wo er eben verfolgt wurde durch den König Saul und die Soldaten von Saul und eben sich auch da wieder an Gott gewandt hat und nicht auf seine eigene Stärke und auf seine Leute, die um ihn herum waren, verlassen hat. Und auch nicht gehandelt hat, ohne dass Gott ihm gezeigt hat, was er tun sollte. Und ein weiterer Bereich ist, wo er eben Psalmen zugeschrieben hat, dass er auch über die Welt schreibt oder über die Gottlosigkeit in der Welt. Und dann heißt es da zum Beispiel, der Tor spricht in seinem Herzen, es ist kein Gott. Ist noch genauso aktuell wie damals, auch heute noch, dass es Menschen gibt, die Gott leugnen und meinen, es gibt keinen Gott, obwohl es so viele Beispiele gibt, wo wir Gottes Wirken sehen können. Sie haben Verderben angerichtet, sie tun abscheuliche Taten, da ist keiner, der Gutes tut. Ist, glaube ich, auch ein ganz bekannter Vers, wo das nochmal betont wird, dass es keinen Menschen gibt, der von Anfang bis Ende gut ist, außer Jesus Christus. Und selbst wenn uns Gott oder wenn wir meinen, dass Gott uns im Stich gelassen hat, gibt es einen Psalm, der ist auch ganz bekannt, weil Jesus ihm nachgesprochen hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber der ist auch von David geschrieben worden und Jesus hat eben diese Worte benutzt, als er am Kreuz für unsere Sünde starb. Aber wir wissen, nicht nur David hat in dem Psalmbuch, in dem Gebetbuch der Bibel Psalmen aufgeschrieben, sondern auch andere. So heißt es in einem der Psalmen, Psalm 95, kommt, lasst uns anbeten und uns neigen, lasst uns niederknien vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Da wird also nochmal eine andere Form des Gebetes angesprochen, das Anbeten und auch gleichzeitig in welcher Form gebetet wurde. Also gerade in der damaligen Zeit wurde oft kniend oder auch liegend, also dass sie auf dem Bauch mit dem Kopf nach unten lagen, um einfach ihre Ehrfurcht vor Gott zu zeigen, dass sie eben nicht zu Gott aufschauen, sondern dass sie eben nach unten schauen. Das war eben eine Form, die eben in der Zeit am Anfang so wie da gebetet wurde. Dann kommen einige Psalmen, die für die Juden ganz wichtig sind. Das sind die Hallel-Psalmen, und zwar bei den jüdischen Festen werden sie immer noch, soweit eben fromme Juden sind, dass sie noch überhaupt das Passa feiern, dann werden diese Gebete auch gesprochen. Das fängt bei Psalm 113 an, fängt es an mit Halleluja, lobt ihr Knechte den Herrn, lobt den Namen des Herrn, und dann geht es weiter über 114, 115 bis 118, da hören diese Hallel-Psalmen auf, die da bei den Gebeten der Juden verwendet wurden. Es tut gut, auf den Herrn zu vertrauen und sich nicht verlassen auf Menschen, beziehungsweise, welchen haben wir da? Ja, danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Das ist der Eingangssatz in dem Psalm 118, und dann kommen auch noch weitere besondere Verse, gerade in diesem Psalm. Und dann, die meisten werden es wissen, weil es eben das längste Kapitel in der Bibel ist, das ist der Psalm 119 mit 176 Versen, und da sind immer 8 Verse zu jedem Buchstaben des hebräischen Alphabets von dem Schreiber aufgeschrieben worden, und die loben und preisen die Weisheit Gottes und die Gebote und die Gesetze Gottes, dass sie eben gut sind, dass sie gut für uns Menschen sind, und immer wieder in anderen Varianten wird das in diesem Psalm dargestellt. Glücklich sind die Menschen, denen man nichts Böses nachsagen kann, die sich stets nach dem Gesetz des Herrn richten. Und dieses Alphabetische, das war so eine Form, die auch andere Schreiber bei den Psalmen verwendet haben. Das kommt ein paar Mal in der Bibel vor. Nur die haben dann nicht 8 Verse zu jedem Buchstaben, sondern nur ein Vers oder 2 Verse. Es ist halt unterschiedlich, und dann sind sie eben nicht so lang wie der 119. Psalm. Also gerade in den Psalmen sehen wir, dass eben diese verschiedenen Gebetsformen dort auftauchen und angesprochen werden. Ich fasse die nochmal zusammen. Das einmal lobt den Herrn. Preist den Herrn, gebt allein Gott die Ehre, dankt dem Herrn und lasst ihn anbeten. Das sind also so diese typischen Formen, die bei diesen Psalmgebeten vorkommen, neben denen, dass eben Buße, was wir gerade gehört haben, oder auch Klagen vor Gott gebracht werden. Und David bekommt die Gewissheit, dass Gott ihm hilft, auch in schweren Zeiten. Und das drückt er zum Beispiel nahe ist der Herr allen, die ihn anrufen, allen, die in Wahrheit und Treue ihn anrufen. Und dann kommt eben diese Gewissheit, die David bekommen hat, in Psalm 18 hat er das aufgeschrieben. In meiner Bedrängnis rief ich zum Herrn und ich schrie zu meinem Gott, und er hörte aus seinem Tempel meine Stimme. Weil sie eben in der Zeit gesagt haben, der Sitz von Gott, wo er zu uns oder zu dem Volk Israel auf die Erde kommt, das ist im Tempel, im Allerheiligsten. Deswegen diese Formulierung. Dem Psalm 23, den haben wir gerade gelesen, dass da eben ganz viel drin steckt, was eben Gott David hat aufschreiben lassen, weil wir wissen, dass die Bibel ja vom Heiligen Geist die Menschen, die die Bibel geschrieben haben, vom Heiligen Geist geführt worden. Und deswegen dieser wunderschöne, kompakte Psalm, wo das alles drinsteckt, was wir gerade gesprochen haben, das ist in jedem Psalm 23. Oder auch ein weiterer, wo eben darauf vertraut wird, was Gott eben alles tut und dass da Gott eben angebetet wird. Befehl dem Herrn dein Leben und vertraue auf ihn, er wird es richtig machen. Tag für Tag sorgt er für die Menschen, die von Herzen aufrichtig sind. Er gibt ihnen ein Erbe, das für immer Bestand hat. Und der Herr liebt Gerechtigkeit und lässt keinen im Stich. Der treu zu ihm steht, für alle Zeiten beschützt er Menschen wie ihn. Zur Gebetserhörung gibt es noch ein interessantes Gebet, was oft übersehen wird, weil es ist mitten in den Stammbaumaufzählungen, wo eben gesagt wird, wer von wem abgestammt ist und wer alles nach dem Exil in Babylon wieder zurückgekommen ist, welche Sippen und so weiter. Aber da steht auf einmal dazwischen, aber Jabez hatte den Gott Israels angerufen und gesagt, dass du mich doch segnen und mein Gebiet erweitern mögest und deine Hand mit mir sei und du das Übel von mir fernhieltest, dass kein Schmerz mich treffe. Und dann kommt der entscheidende Satz, und Gott ließ kommen, was er erbeten hatte. Also der hat ganz mutig gebetet. Also heute würde, glaube ich, kaum einer sagen, ich möchte noch ein bisschen mehr Farmland kriegen. Hoffentlich erhört mich Gott. Aber der Jabez, der hat das gemacht und das ist dann eingetreten. Dann komme ich noch zu den Propheten. Die Propheten haben ganz oft eben auch gebetet und mit Gott gesprochen und haben auch von Gott ganz genaue Anweisungen bekommen, was sie eben dem Volk sagen sollten. Und bei Jeremia heißt es zum Beispiel, ruft ihr mich, also Gott, an, geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich Gott auf euch hören. Also dann werde ich, sagt Gott wieder, auf euch hören. Da hat also direkt Gott zu dem Jeremia gesprochen. Oder in Kapitel 33, rufe mich an, dann will ich dir antworten und will dir Großes und Unfassbares mitteilen, das du nicht kennst. Also da wirklich wieder ganz fantastische Zusagen, die wir da in den Propheten über das Gebet lesen können. Aber es geht dann bei dem Psalm bis hin zu den Klagegebeten in der Zeit des Exils. Da heißt es nämlich, wir saßen an den Flüssen Babylons und weinten, immer wenn wir an Zion dachten, also immer wenn es an Jerusalem gedacht hat, an die besondere Stadt und die war eben zu dem Zeitpunkt zerstört, platt gemacht, dem Erdboden gleich gemacht, abgebrannt und so weiter. Und das haben dann irgendwann die vertriebenen Israeliten in Babylon dann doch erkannt, dass sie vielleicht auch Fehler gemacht haben, warum Gott da eingegriffen hat und dass sie nicht nur schimpfen können, dass Gott da nur alles kaputt gemacht hat. Dann wissen wir von Daniel, dass er auch mit in der Verbannung gewesen ist und dass er eben auch gebetet hat und dass er ganz konsequent da drin war und hat dreimal am Tag gebetet, wird da beschrieben. Und hier mal so einen Satz daraus, dich Gott, meiner Väter, lobe und preise ich, dass du mir Weisheit und Kraft gegeben hast. Er war ja ein ganz weiser Mann, er konnte Träume deuten mit Gottes Hilfe und das war eben da diese Besonderheit, die der Daniel hatte an Begabung. Und wir wissen, dass die Juden, auch heute noch, die frommen Juden eben, das Morgengebet, das Nachmittagsgebet und das Abendgebet haben. Also diese drei Gebete, von denen auch der Daniel schon gesprochen hat, die sind also schon ganz lange bei den Juden oder bei den frommen Juden eingeführt worden. Also die, die dann eben nicht auf Gott gehört haben, die haben es dann leider nicht mehr gemacht, aber die, die auf Gott gehört haben, die haben es eben gemacht. Und da werden dann verschiedene Psalmverse gebetet und sie unterscheiden sich nach den Wochentagen, ob am Montag oder am Freitag gebetet wird oder auch nach Feiertagen. An bestimmten Feiertagen sind dann wieder andere Gebete dran. Und es bleibt nicht unbedingt nur bei diesen drei Gebeten, sondern es kommen dann auch noch Lobsprüche, zum Beispiel vor dem Essen, dass da eben entsprechend nochmal Gott gedankt wird für das Essen. Und dann nach dem Exil, da war nochmal eine herausragende Person, also 70 Jahre waren sie in Babylon, das war der Esra, ein Schriftgelehrter, und der sagt, Und ich sprach, mein Gott, ich schäme mich und scheue mich, mein Gesicht zu dir, mein Gott, zu erheben, denn unsere Sünde ist uns über den Kopf gewachsen und unsere Schuld ist groß geworden bis an den Himmel. Der hat also das mal beim Namen genannt, was eben das ganze Volk betraf, und hat es eben in einem Gebet zum Ausdruck gebracht. Ich will nur noch mal den Übergang zum Neuen Testament, das Neue Testament selber, der Theo hat ja daraus auch gerade schon zitiert, hat dann auch noch mal eine Fülle von Gebeten beziehungsweise auch Aufforderungen, wann und wie wir beten sollen. Das ist einfach noch mal eine extra Predigt. Es hat von König David noch mal 10 Generationen gebraucht, bis eben das Volk Israel aus dem Exil wieder geführt war, also bis zu Esra, und dann nochmal wieder 10 Generationen, wo kaum etwas aufgeschrieben ist, weil dann einfach eine große Pause ist, wo Gott kaum geredet hat, auch nicht zu Propheten. Und dann kommt der Friedenskönig, der dem David eben verheißen wurde, dass er aus seinem Stammbaum hervorgehen wird und auch dem Abraham, der dann ja logischerweise auch schon ein Vorfahre Davids war, wird eben auch dem Abraham schon gesagt, alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Das sind also da die Zusagen, die sich dann erfüllt haben und die sich dann bei Jesus erfüllt haben. So, ich überspringe mal was und komme nochmal zu diesen Gebetsteilen zurück. Gerade hatten wir schon alles, was mit Lob und Dank zu tun hatte. Die Anbetung ist eben eins, was, was zum Gebet dazugehört und was eigentlich an erster Stelle stehen sollte, dass wir eben Gott dafür danken, dass er alles so wunderbar geschaffen hat, und auch Jesus, dass er sich für unsere Schuld hat hinrichten lassen. Und wenn wir dieses Geschenk annehmen, dass wir dann einmal bei ihm im Paradies sein dürfen. Dann der Dank sollte auf jeden Fall ein Teil des Gebetes sein. Das haben wir gerade auch schon festgestellt. Da gibt es eben viel, wozu wir danken können. Und wenn wir, ich sage immer, wenn wir uns vergleichen mit denen, denen es schlechter geht, dann fällt uns genug ein, worüber wir dankbar sein können. Dann das Loben, das ist nochmal so die Freude und die Anerkennung und die Wertschätzung, die wir Gott bringen können, wenn wir ihm die Ehre geben oder auch in den kleinen Dingen, in unserem Alltag, wenn er uns geholfen hat zum Beispiel oder in einem Gespräch nahe war oder wie auch immer. Dann der Segen, haben wir gesagt, ist eine Form des Gebetes. Und das, man meint dann immer, naja, das ist so Sache des Pastors, sondern am Ende vom Gottesdienst oder so, weil wir keinen Pastor haben, dann dürfen das auch die Laien machen. Nein, das ist ausdrücklich auch in der Bibel gesagt, dass wir Menschen segnen dürfen, die uns begegnen. Auch aus der Ferne, wenn wir eben an jemanden denken, für jemanden beten oder so, dann dürfen wir im Namen Gottes ihn segnen. Und natürlich auch, wenn uns ein Mensch begegnet, wenn uns einer besucht oder wenn wir jemanden besuchen, dann darf man sehr wohl als ganz normaler Christ auch in dieser Vollmacht den Segen weitergeben. Das wird in der Bibel ausdrücklich gesagt. Dann die Fürbitte. Das ist immer das, wo wir ganz schnell bei sind, wenn wir beten. Das war das, die anderen Teile, die ich gerade genannt habe, ganz schnell überspringen und dann gleich bei der Fürbitte sind. Oder einen Dankesatz und dann sind wir bei der Fürbitte. Die ist natürlich berechtigt und das dürfen wir natürlich. Und da sollen wir eben auch an die um uns herum, unsere Mitmenschen, denken, ob das die Politiker sind oder ob das eben Geschwister aus der Gemeinde sind, ob das Kranke sind und so weiter. Da haben wir genug Beispiele, da haben wir, glaube ich, keine Schwierigkeit, das vor Gott zu bringen. Und dann das Letzte, das gehört eigentlich zusammen, aber das ist nochmal so diese persönliche Bitte, dass ich eben auch für mich persönlich beten darf, wenn ich irgendwo vor einem Gespräch stehe oder wenn ich zur Arbeit gehe und so weiter. Das sind eben die Bitten, die dann auch mich betreffen, die ich dann eben auch vor Gott bringen darf, neben den Fürbitten, dass ich eben für andere bete. Das ist so das, was man zu diesen Gebetsteilen sagen kann. Und ich schließe ab mit einem Psalmwort: Herr, lass dir meine Worte und Gedanken gefallen. Du bist ein schützender Fels, mein starker Erlöser. Ich möchte jetzt zum Abschluss beten und bitte euch nochmal, soweit möglich, dazu aufzustehen. Herr Jesus, du hast dich für jeden Einzelnen von uns hinrichten lassen und dadurch dürfen wir einmal zu dir ins Paradies kommen. Wir loben und preisen dich für deine Liebe, mit der du uns jeden Tag erfüllst. Dir allein gebührt die Ehre und alles, wo du uns jeden Tag in unserem Alltag hilfst. Danke, Herr, dass es uns so gut geht und wir weit mehr haben, als was wir zum Leben brauchen. Wir bitten dich für alle Christen, die in Arbeitslagern oder Gefängnissen sind. Gib du ihnen die nötige Kraft. Lass sie deine Nähe und deine Gegenwart spüren. Geh du, Herr Jesus, mit uns durch die kommende Woche. Du weißt, woran jeder von uns dich ganz besonders braucht. In Krankheit, in Leid, in Trauer, bei Entscheidungen oder in Gesprächen. Alles, was uns sonst noch bewegt, wollen wir vor dich bringen in dem Gebet, das du deine Jünger gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.